So, sind denn alle da?
Alle an Bord?
Gut, dann kann's ja losgehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Nächster Halt ISS in 2 Tagen, wenn alles glatt geht. Das war der letzte Post heute bei Twitter von Alexander Gerst. Denn dann ging's nach oben, pünktlich um 13.20 Uhr, zusammen mit Serena Ammon aus den USA und Sergei Prokopjew aus Russland. Und ja, es gab so einige Rituale vor diesem Start. Zum Beispiel wurde eine Hoteltür signiert.
Dann gibt es auch noch immer eine Legende, kann man sagen, nämlich, dass die Raumfahrer noch an den Bus pinkeln, bevor sie dann in die Rakete steigen.
Ob das heute auch so war? Unser Korrespondent Markus Sambale war live beim Start in Baikonur heute mit dabei und wird uns gleich ausführlich davon erzählen. Zurück nach Deutschland.
Natürlich werden wir von hier, auch ich persönlich, alle Nachrichten von Astro Alex ganz aufmerksam verfolgen.
Und Angela Merkel ist nicht nur gespannt, was da oben so passiert. Nein, sie hatte heute auch einen harten Tag. Sie hat sich zum ersten Mal in ihren 13 Jahren an der Regierungsspitze Fragen der einzelnen Fraktionen im Bundestag stellen müssen. 30 Fragen in 60 Minuten waren es heute. Ob das zu einer besseren Debattenkultur im Bundestag führt oder mehr Menschen vor Politik begeistert, auch das klären wir. Und ein Café in Melbourne, Australien, verkauft jetzt Kaffee mit Brokkolipulver, weil es gesund ist. Ob es das bringt, auch das erfahrt ihr in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Kurz nach 1. Da hörte sich das heute so an, denn da ging's los.
Alle Steuerungssysteme des Raketenträgers sind in Ordnung. Der bemannte Transporter hat sich gelöst.
Der Kosmonaut Sergei Prokopjew gab grünes Licht. Er steuert nämlich die Sojus-Rakete. Mit ihm an Bord die Amerikanerin Serena Ammon und Alexander Gerst, den Markus Sambale, unser Korrespondent in Russland, in den letzten Tagen immer mal wieder besucht und beobachtet hat, auch in Baikonur. Markus, es gab ja so einige Rituale vor diesem Start, wie zum Beispiel eine Pappel pflanzen oder die Tür zum Hotelzimmer signieren. Was hast du da noch mitbekommen?
Es gibt tatsächlich ganz viele Rituale und tatsächlich wird kurz vor dem Start, also am Abend vorher, traditionell auch immer noch ein bestimmter Kinofilm geguckt. Weiße Sonne der Wüste heißt der, ein sowjetischer, eine Art Western seit den 70er Jahren, weil damals eine Crew bei einem Flug mal verunglückt ist und die nächste Crew, die danach geflogen ist, hat diesen Film geguckt und ist sicher wieder zurückgekehrt. Und seitdem hat man gesagt, das hat offenbar Glück gebracht, deshalb wird dieser Film geguckt. Dazu gehört die Hoteltür, die unterzeichnet wird mit einem Autogramm, genau. Und dann gibt es auch noch immer eine Legende, kann man sagen, nämlich, dass die Raumfahrer noch an den Bus pinkeln, bevor sie dann in die Rakete steigen. Das soll auch schon Juri Gagarin, der erste Mensch im All, gemacht haben. Der Punkt ist nur, wenn man dann nachfragt, dann kriegt man nicht so richtig raus, ob die das heute wirklich noch tun, denn dann winden sie sich so ein bisschen und sagen, ja, das wurde gemacht. Andere sagen, es wird nicht gemacht. Ganz genau wissen wir es nicht.
Gesehen hast du es heute auch nicht, oder?
Nee, und es ist auch so, dass man vieles ja gar nicht so richtig sehen kann, weil dieses Weltraumbahnhofgelände riesengroß ist. Das ist ein 90 mal 90 Kilometer großes Gelände in der Steppe. Es gibt an vielen Stellen keinen Mobilfunkempfang. Man sieht außer einer wüstenartigen Landschaft mit ein paar Büschen wirklich bis zum Horizont nichts. Dazu eine brütende Hitze, eine sengende Sonne. Und das ist schon was, wo man fast denkt, man ist schon hier auf einem anderen Planet. Und wenn man dann so von Ort zu Ort fährt, auch nur in Gruppen mit Sicherheitskonvois, weil das eine Art militärisches Sperrgebiet ist, dann kann man nur an ausgewählten Punkten sehen, was die Raumfahrer gerade machen.
Aber 13.20 Uhr unserer Zeit war es dann heute soweit. 28 Millionen PS und ordentlich Lärm. Was war das für ein spezieller Moment heute, als die Rakete dann abgehoben ist?
Ich habe bewusst gesagt, ich werde das jetzt nicht irgendwie fotografieren oder filmen, weil ich das einfach nur erleben wollte. Das war auch, glaube ich, genau richtig, weil das so ein Moment ist, den man sich, glaube ich, ja, den man einfach genießen muss und den man einfach erleben muss. Das ist schwer zu beschreiben, dieses Brummen und Knattern, wenn diese Rakete, die unten so glüht durch das Feuer, wo dann der Treibstoff verbrennt, wenn die langsam abhebt und man gar nicht richtig weiß, ist das jetzt super schnell oder super langsam. So eine seltsame Kombination aus dem Gefühl, das ist jetzt Zeitlupe und dann geht's rasend schnell, weil die die ja innerhalb von wenigen Minuten schon in fast 200 Kilometern Höhe ist. Und wenn man sich dann vorstellt, dass da oben drei Menschen drin sitzen, in dieser irgendwie doch ein bisschen verrückten Maschine und jetzt ins Weltall fliegen, dann wird einem schon klar, dass das schon eine besondere Leistung ist, auch der Menschheit, dass das möglich ist.
Besteht denn jetzt ständig Kontakt zur Soyuz-Kapsel? Denn der Start war erstmal ein Traumstart.
Ja, der Start war ein Traumstart. Es hat alles geklappt. Es haben sich dann auch alle in den Armen gelegen, die dazugeguckt haben von so einer Tribüne ungefähr 1 Kilometer entfernt. Und jetzt kreist diese Raumfähre, dieses Raumschiff Soyuz erstmal 2 Tage lang um die Erde, bis es dann den richtigen Winkel und die richtige Umlaufbahn hat, um andocken zu können an die internationale Raumstation. Eigentlich ist die Entfernung nicht so weit. Die Raumstation ist ja nur 400 Kilometer hoch. Aber bis man da den richtigen Moment hat, dauert es ein bisschen. Und zwischendurch bricht der Funkkontakt tatsächlich auch ab, weil man da nicht ständig diesen Kontakt herstellen kann. Und manche Astronauten, die schon mal oben waren, sagen, das ist denen sogar ganz recht, wenn sie dann zwischendurch mal ein paar Minuten oder vielleicht sogar mal eine Stunde haben, wo sie unbeobachtet und nicht abgehört werden von der Kontrollstation am Boden.
Jetzt ist das natürlich heute bei uns das große Thema. Bei dir hast du schon gesagt, die Leute haben gejubelt. Wie sind generell die Reaktionen in Russland?
Also es ist ja für Russen und gerade auch hier in Baikonur auch eine Art Routine, denn alle paar Monate starten ja Menschen ins All. Wenn man dann heute den Tag sich so anguckt, als ich da unterwegs war in einer kleinen Gruppe von Journalisten zu diesem Ort, wo man sich den Start angucken konnte, dann wird aber schon klar, auch so Starts sind am Ende hier immer noch was Besonderes. Das hat natürlich mit diesen Ritualen zu tun, aber auch damit, dass auch den Menschen hier bewusst ist, dass das ein Gemeinschaftsprojekt von Hunderten, wenn nicht Tausenden Mitarbeitern ist, die dann auch wirklich alles richtig machen müssen. Denn alle wissen auch, dass es schwere Unglücke gegeben hat. In Russland sind die lange her, aber grundsätzlich ist allen klar, dass das nicht ungefährlich ist, dass da auch viel Verantwortung drin steckt.
Also einmal Pipi machen an Bus und den Film schauen, die weiße Sonne der Wüste. Das alles gab es vor dem Start als Rituale. Jetzt sind Alexander Gerst, eine Amerikanerin und ein Russe, unterwegs zur internationalen Raumstation. Und Samstag, 13.07 Uhr, wird angedockt an der ISS. Einer fehlt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen über Simon. Simon kann nämlich sehen, kann hören, verstehen und sprechen. Simon ist so groß wie ein Fußball und in 3 Wochen auch da oben, wo Alexander Gerst ab Samstag sein wird, nämlich auf der internationalen Raumstation ISS. Simon, vorneweg mit C geschrieben, steht für Crew Interactive Mobile Companion, ist also der erste autonom agierende Assistenzroboter, ja, so eine Mischung aus KI und vorprogrammiertem Roboter eben. Matthias Binjok ist IBM-Projektleiter für künstliche Intelligenz, trägt den Namen Watson und diese Technik, die steckt in Simon drin. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Was verhindert denn, dass Simon da oben in der Schwerelosigkeit überall aneckt?
Simon hat ein sogenanntes Guidance Navigation and Control System eingebaut. Und dieses Guidance Navigation and Control System, das verhindert, dass Simon zum Beispiel nirgendwo anstößt, dass er den entsprechenden Abstand hält von den Astronauten und dass er sich auch zum Beispiel an bestimmte Orte bewegen kann, die er dann durch seine interne Karte quasi kennt.
Das heißt, Simon hört die ganze Zeit mit, schreibt mit und wenn Alexander Gerst sagt, okay Simon, dann fängt Simon an zu arbeiten?
Simon hat verschiedene Modi, in denen er interagiert. Zum Beispiel gibt es auch einen sogenannten Offline-Modus, sodass Simon dann vollkommen abgeschnitten ist vom Internet, von der künstlichen Intelligenz auch und dementsprechend nicht mehr antwortet, sondern nur seine Stellung hält, falls die Astronauten beispielsweise mal allein sein wollen oder wenn sie wollen, dass Simon nicht zuhört. Auf der anderen Seite kann der Alexander Gerst oder die anderen Astronauten auch sagen, ja, Simon, komm mal her oder dreh dich zum Beispiel mal in diese Richtung oder Simon, kannst du mir sagen, welches Tool ich gerade brauche, welches Werkzeug ich brauche, um diesen Prozedurschritt gerade durchzuführen. Das sind so typische Interaktionen, die für Simon vorgesehen sind.
Ja, da wollte ich gerade noch mal fragen, bei welcher Arbeit denn Simon da konkret eigentlich helfen soll?
Ja, also wir haben 3 große Experimente quasi, die wir unterstützen wollen. Zum einen ist es ein sogenanntes Kristallisationsexperiment. Da wird der Alexander Gerst ein Experiment mit Kristallen durchführen. Simon wird ihn dabei unterstützen und durch die Prozedur leiten, ihm zusätzliche Informationen geben, falls er die braucht und so weiter. Dann haben wir ein weiteres Experiment, wo er auch beispielsweise den Alexander unterstützt, einen Zauberwürfel, so einen Rubik's Cube zu lösen. Und ein drittes Experiment wird sich damit beschäftigen, Simon als fliegende Kamera einzusetzen. Und dass man sagen kann, Simon, komm mal bitte hierher vor die Experimentenstation, dreh dich ein bisschen nach rechts und jetzt starte mal ein Video, ich muss dir was aufzeichnen. Das sind so die typischen Experimente, bei denen er unterstützen soll. Er ist ja auch erstmal ein Technologiedemonstrator. Das bedeutet, er soll ganz bestimmte Aufgaben versuchen zu erfüllen. Aber wir gehen noch nicht davon aus, dass jetzt alles problemlos klappt, sondern es ist quasi ein Demonstrator. Aber ich glaube, das Wichtigste bei Simon ist, dass er tatsächlich den Astronauten insgesamt unterstützt und auch als, sage ich mal, vielleicht nicht vollwertiges Crewmitglied, aber schon als kleiner Helfer auf der ISS von den Astronauten, von der Crew angenommen ist.
Das heißt, Simon fliegt irgendwann mal alleine da hoch?
Also er fliegt dann vielleicht irgendwann mal alleine in den Modulen rum, das könnte gut sein. Aber zurzeit ist es so, dass er immer von Menschen beaufsichtigt wird, die er dann auch unterstützen soll. Das ist seine Hauptaufgabe.
Kann Simon denn auch Emotionen erkennen? Das heißt, wenn die Stimmung da oben mal nicht so doll sein soll, erzählt er dann einen Witz?
Das kann er tatsächlich. Zurzeit ist diese Funktionalität noch abgeschalten, weil es einfach ein paar Bedenken gab diesbezüglich, dass Emotionen eben analysiert und ausgewertet werden. Was er aber natürlich kann, ist, auf bestimmte Aussagen zu reagieren. Also wenn jetzt beispielsweise ein Astronaut zu ihm sagen würde, ich vermisse meine Familie, dann kann er natürlich diese Intention erkennen und kann sagen, oh, vielleicht können wir irgendwas dagegen tun, vielleicht können wir mal wieder mit denen per Videotelefonie beispielsweise ein Gespräch führen oder sowas. Also das merkt er schon und kann dann auch dementsprechend antworten, verändert auch seine Stimme dementsprechend, also würde dann zum Beispiel eher mit einer traurigen Stimme sprechen oder mit einer Stimme, in der Mitleid steckt.
Mhm. Was ist Simon so für ein Typ? Was für eine Art von Witz wird er erzählen?
Also Simon ist, glaube ich, schon eine Art, ein bisschen deutsch, würde ich sagen. Dadurch, dass er eben hauptsächlich in Deutschland oder eigentlich nur in Deutschland entwickelt wurde. Wir haben versucht, ihm eine Persönlichkeit zu geben. Und zwar ist er, wenn es um Prozeduren, Experimente und ja die täglichen Aufgaben geht, ist er sehr neutral und also straightforward, pragmatisch. Macht er genau das, was er machen soll und versucht, den Astronauten zu unterstützen. Sobald es aber Richtung Smalltalk geht, Richtung so ein bisschen ein Gespräch führen oder auch ein bisschen Spaß haben, dann wird er sehr keck und lustig und kann auch mal einen Witz reißen.
Alexander Gerst und seine Crew auf der ISS, die haben bald einen kleinen Helfer da oben, Simon, ein Assistenzroboter, der bei der Arbeit dort helfen soll. 28. Juni soll der da hochfliegen, alleine. Die Technik, die damit verbaut wurde, die hat unter anderem Matthias Binjok mitentwickelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das passte heute irgendwie zum Wetter. Angela Merkel, unsere Kanzlerin, wurde gegrillt im Deutschen Bundestag. Zum ersten Mal in ihren 13 Jahren an der Regierungsspitze gab es nämlich heute eine Fragerunde. Gefragt haben die Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Und Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat diese Premiere für uns genau beobachtet und fängt nochmal ganz vorne an.
Die Erwartungen vor der Debatte heute waren schon relativ hoch. Wird das ein bisschen spannender im Bundestag, wenn die Leute wirklich alle Fragen stellen dürfen und die Kanzlerin gezwungen ist, das da auch mitzumachen?
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass da ja die Leute sich auch noch mal mehr trauen, Fragen zu stellen und dass das auch das ganze Volk quasi was angeht, was vielleicht jeden interessiert in Deutschland.
Was wäre so eine Frage, die du Frau Merkel immer mal stellen wolltest?
Ja, warum sie nichts in der Pflege tut, also was ja auch schon mal aufkam, aber das wird mich halt noch mal so, weil das nicht hinreichend beantwortet wurde von ihr.
Ich würde sie gerne fragen, warum sie zwar auf der einen Seite von Willkommenskultur gesprochen hat, aber jetzt auch mit daran arbeitet, die EU-Außengrenzen so abzuschotten und dass da ja Menschen auch zu Tausenden sterben und wie sie diese Doppelzüngigkeit bewerten würde.
Tja, aber diese beiden Fragen kamen in der einstündigen Debatte heute nicht vor. Pünktlich um 12.30 Uhr machte der Präsident des Bundestages, Wolfgang Schäuble, den Aufschlag und erklärte nochmal dem ganzen Parlament die Spielregeln. Die Kanzlerin gibt erstmal eine kurze Erklärung ab zum G7-Gipfel in Kanada. Dann gibt's Fragen dazu von allen Fraktionen und dann heißt es Freestyle. Alle Themen sind erlaubt.
Für jede Frage und jede Antwort stehen jeweils höchstens eine Minute zur Verfügung. Ich will darauf aufmerksam machen, dass es sich um Höchstzeiten handelt. Also müssen die Zeiten im Einzelfall keineswegs ausgeschöpft werden. Je kürzer die Fragen und Antworten sind, umso mehr Fragesteller kommen zum Zuge.
Die erste halbe Stunde verbrachten die Parlamentarier also mit dem Thema G7. Und da sorgte Fabio De Masi von den Linken für einen ersten, nur kleinen Brüller bei meinem privaten Public Viewing.
Jetzt hat Herr Trump Strafzölle unter Umständen auch auf deutsche Autos angekündigt. Eine Ankündigung, die er übrigens bereits 1990 im Playboy machte, ausgerechnet. Ich frage Sie von daher, was haben Sie konkret vor, einen Handelskrieg abzuwenden? Und wäre es daher nicht an der Zeit, auch wieder sich mit Russland an einen Tisch zu setzen, wenn wir mit den USA so große Schwierigkeiten haben?
Angela Merkel antwortete darauf eine Minute lang, dass Deutschland wirtschaftlich gut dastehe und sie weiterhin den freien Welthandel fördern will. Dann eröffnete Gottfried Curio von der AfD, die ja als größte Oppositionspartei immer den Vortritt hat, die Runde mit den anderen Themen. Er machte Angela Merkel persönlich für eine falsche Flüchtlingspolitik und den BAMF-Skandal verantwortlich und forderte sie zum Rücktritt auf. Kirsten Lühmann von der SPD kam auf den Dieselskandal zu sprechen und fragte, ob die Kanzlerin Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Wirtschaft befürworten wird. Steffi Lemke von den Grünen kam auf ein Umweltthema zu sprechen und fragte, ob Frau Merkel eine Steuer auf Plastikprodukte plant. Und die FDP machte den einzigen Doppelschlag in der Runde. Erst versuchte Christian Lindner, die Kanzlerin, mit einer Frage zu kurzfristigen Krediten in der EU aus der Deckung zu locken. Und dann hakte ein paar Minuten später sein Fraktionskollege Christian Dürr mit einer ganz ähnlichen Frage nach. Also richtig bedrängt wirkte die Kanzlerin dadurch aber nicht.
Ja, ich fand die Kanzlerin halt sehr souverän und ich glaube, die weiß also schon, was sie da tut.
Ja, wenn sie natürlich direkt von Nicht-Parlamentariern befragt wird, ist vielleicht der Überraschungseffekt ab und an mal höher. Der ist jetzt da, also ich glaube, die Fragen, die da jetzt kommen, die, mit denen wird sie allen gerechnet haben und die werden wahrscheinlich alle vorbereitet sein.
Denkt ihr, ist so eine Debatte Public Viewing tauglich?
Fürs Public Viewing vielleicht nicht, aber ich fand es an sich eigentlich gar nicht so schlecht mit dieser verkürzten Redezeit. Muss man vielleicht schon ein bisschen klarer werden. Aber so ganz geklappt hat das dann vielleicht doch nicht.
Also ich glaube nicht, weil ich fand es relativ steif, so wie das war. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, wow, das ist jetzt richtig spannend. Und ich fand es auch zum Teil, also wie sie sich ausgedrückt haben, jetzt nicht für alle Leute vielleicht verständlich. Es war schon zwischendurch schwere Kost, wenn man das so sagen kann.
Ich fasse mal zusammen, kam so mittelgut an, soll aber in Zukunft jetzt immer öfter passieren, diese Fragerunde da. Nach 13 Jahren an der Regierungsspitze hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel heute erstmals persönlich den Fragen von Abgeordneten gestellt, dort im Deutschen Bundestag.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist einer der größten Skandale der letzten Jahre und er hat weltweit eine riesige Debatte über sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch losgetreten. Über 100 Frauen beschuldigen den Ex-Filmproduzenten Harvey Weinstein, sie belästigt oder sogar vergewaltigt zu haben. Eine Grand Jury in New York geht dem Fall jetzt genau nach, in erster Linie zwei Klagen von zwei Frauen. Gestern hat Weinstein dann in New York auf nicht schuldig plädiert. Und es kann noch eine Weile dauern, bis der Prozess so richtig, richtig losgeht. Aber so oder so, aus der Hollywood-Branche ist Weinstein ja raus. Da wird er wohl als Produzent keinen Fuß mehr runterkriegen. Aber Caro aus unserem Team sagt, zumindest als Drehbuchstoff könnte er ein Comeback feiern.
Ja, die Geschichte hat offenbar mehrere Leute inspiriert. Das Erste, was passieren wird, ist wohl ein Theaterstück. Es soll Bitter Weed heißen, also bittere Saat. Und der Hauptdarsteller steht auch schon fest, nämlich John Malkovich. Der hat in der WDR Sendung Westart bestätigt, dass er Harvey Weinstein spielt und er findet nicht, dass das eine harte Rolle ist.
Ich meine, nein. No. Menschen spielen Hitler.
I mean, people play Hitler.
Hitler-Vergleich. Ja, muss man auch erstmal runterschlucken. Also er hat offenbar keine Bedenken, Weinstein zu spielen. Wie steht Merkowitsch denn generell zur MeToo-Debatte?
Die sieht Merkowitsch tatsächlich eher kritisch, weil er generell soziale Medien schwierig findet. Und er sagt, solche Vorwürfe gehören eher vor Gericht als zu Facebook. Aber zur Sache an sich hat er auch eine klare Meinung. Er findet die Vorwürfe gegen Weinstein und gegen andere mächtige Männer schlimm. Und er sagt, dass ein ganz anderer Umgang miteinander selbstverständlich sein sollte.
Don't rape. Vergewaltige nicht. Don't molest. Belästige nicht. Don't missbrauche abuse. Nicht. Und missbrauche nicht deine Macht. Behandle deine Kollegen wie Menschen. Like human
beings. Also wie gesagt, eigentlich Selbstverständlichkeiten.
Also dieses Theaterstück Bitterweed, es soll im nächsten Jahr in London aufgeführt werden. Mhm. Aber dann gibt es ja noch einige Filme über Weinstein, ne?
Im Moment wissen wir von zwei. Beim ersten soll der Fokus auf den beiden Frauen liegen, die das Ganze aufgedeckt haben. Zwei Journalistinnen der New York Times. Die hatten ja monatelang recherchiert und im New York Times Podcast The Daily haben sie erzählt, dass sie dafür mit ganz, ganz vielen Frauen gesprochen haben, die teilweise froh waren, endlich rauszukommen mit ihren Geschichten. Manche hatten aber auch Angst, was zu sagen.
When we would call women, sometimes the first response was, I've been waiting for this phone call for years. And then the second question was, why didn't anybody make this stop? But in other conversations that we had over the course of these many months in our reporting, there were so many women who were scared to speak out even now.
Ganz spannend ist übrigens, dass der Film von einer Firma produziert wird, an der auch Brad Pitt beteiligt ist.
Das ist in der Tat ja spannend, weil Brad Pitt ja mit Gwyneth Paltrow mal zusammen war und auch die wirft ja Weinstein Belästigung vor.
Genau, das ist Jahrzehnte her, aber Gwyneth Paltrow hat erst neulich gesagt, dass Brad Pitt sich damals für sie eingesetzt hat und Weinstein gedroht hat. Also sollte er nochmal seine Freundin anfassen, dann passiert was.
Und jetzt macht Brad Pitt also das Ganze zum Film. Das ist spannend. In welche Richtung geht's da?
Da weiß man noch nichts Genaues. Vom zweiten Film, den es geben wird.
Es gibt noch einen.
Genau, da weiß man mehr. Das wird ein Horrorfilm. Der Regisseur und Drehbuchautor Brian De Palma macht den. Den kennt man zum Beispiel von Scarface oder Mission Impossible. Mhm. De Palma hat gesagt, dass die Person im Horrorfilm nicht Harvey Weinstein heißen wird, aber dass es eben ein Horrorfilm wird über einen Mann, der sexuell aggressiv ist und das Ganze soll in der Filmindustrie spielen.
Was man sich bei diesen ganzen Film- und Theaterplänen ja fragen kann, geht das denn eigentlich rein rechtlich, also so eine Story einfach nehmen und zu verfilmen, bevor Weinstein überhaupt verurteilt ist?
Also da muss man sagen, Weinstein ist ja sehr berühmt und sehr prominente Personen müssen dulden, dass über sie berichtet wird, dass auch ihr Leben teilweise verfilmt wird. Der Kölner Medienrechtsanwalt Christian Solmecke sagt aber, dass es da trotzdem Grenzen gibt, wenn es im Film also zum Beispiel sehr viele intime Details gibt.
Dann muss man möglicherweise genau diese Details in den fiktionalen Bereich verlagern, also dort dann klar machen, dass sich hier etwas nicht der Realität entspricht und frei erfunden ist.
Also vielleicht werden die Film- und Theatermacher ein paar Dinge auch verfremden, also Orte, Namen oder Umstände verändern, damit sie da rechtlich auf der sicheren Seite sind.
Der Fall Harvey Weinstein hat Hollywood aufgewühlt und er kehrt bald auch dahin wieder zurück, nämlich als Thema von einem Theaterstück und auch in mehreren Filmen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Toni Erdmann, den Film kennt ihr natürlich von Maren Ade. Der wurde ja mit Preisen überhäuft und war ja sogar für einen Oscar nominiert. Caro, wie fandst du ihn? Hast du ihn gesehen?
Ja, gesehen und für gut befunden.
War ein guter Film, ne? War skurril an der einen oder anderen Stelle, verstörend. Ein bisschen traurig über diese Vaterbeziehung, ne, die sie dann so hat, aber trotzdem irgendwie hat's gebracht. Jetzt liest man heute die Schlagzeile, Toni Erdmann wird vermisst. Was steckt denn dahinter?
Toni Erdmann ist, das passt ja auch eigentlich, nicht nur ein Film, sondern auch ein Erdmännchen. Und zwar nicht irgendeins, sondern er ist der Chef einer Erdmännchengruppe im Krefelder Zoo in Nordrhein-Westfalen. Und das ist nicht mehr so witzig, Toni Erdmann ist seit Samstag nämlich spurlos verschwunden. Die Zoo-Mitarbeiter haben schon die halbe Außenanlage umgegraben, ihn aber nicht gefunden. Und sie fürchten, dass er entweder von einem Greifvogel geschnappt wurde oder dass ein gemeiner Zoobesucher ihn geklaut hat.
Der Zoo in Krefeld vermisst ein Tier. Es mag klein sein, es ist nicht besonders exotisch, aber auf jeden Fall hat es einen schönen Namen, Toni Erdmann. Wenn ihr sachdienliche Hinweise habt, dann ab damit nach Krefeld.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In 8 Tagen geht's los. Der ganz normale Fußballwahnsinn in Russland. die 21. Fußball-Weltmeisterschaften. Wobei, so normal ist es gar nicht, was da passiert, denn Sicherheitsexperten rechnen mit hoher Terrorgefahr bei der kommenden WM. Ein Grund dafür sind anscheinend unter anderem Arbeiter aus Zentralasien, die unter hohem Zeitdruck die Stadien gebaut haben. Diese Arbeiter kommen zum großen Teil aus Tadschikistan und Usbekistan, aus ärmlichen Verhältnissen.
Für viele junge Leute ist die einzige Hoffnung, dass sie nach Russland gehen und dort arbeiten, dann eben Geld verdienen und das Geld dann an die Familien zurückschicken. Das erfüllt sich häufig nicht. Man verdient viel weniger, man macht auch Ausgrenzungs-, Diskriminierungserfahrungen. Und aus dieser Situation der Hoffnungslosigkeit und des Ausgegrenztfühlens ergibt sich dann eine Ansprechbarkeit. Das heißt, extremistische Prediger finden dann Resonanz mit ihren Botschaften.
Das sagt so der ARD-Terrorismusexperte Peter Neumann. Die Journalistin Birgit Firnig aus dem ARD-Studio Moskau hat sich vor Ort ein genaueres Bild davon gemacht. Heute Abend läuft im WDR-Fernsehen ihre Doku dazu. Ich wollte von ihr wissen, wie Russland mit den Arbeitern umgeht, die diese Stadien hochgezogen haben.
Nicht sehr pfleglich. Also man muss wissen, es sind 12 Stadien in 11 Städten gebaut worden. Das bedeutete jetzt den Winter über, als wir auch recherchiert haben in verschiedenen Städten, dass die also im Akkord gearbeitet haben und auch bei minus 20 Grad auf den Baustellen waren. Und jetzt ist es eben so, dass in der Zeit viele von denen auch ihre Löhne nicht bekommen haben. Also eine Art der Arbeitgeber war die, dass sie die Pässe eingesammelt haben. Sie haben ihnen ein halbes Jahr lang den Lohn nicht bezahlt. Sie haben unter, nicht gerade menschenunwürdig, aber nicht sehr luxuriös gewohnt. Und viele von ihnen sind am Ende ganz leer ausgegangen, weil die Arbeitgeber haben dann so lange gewartet, bis es schon zu spät war und die Arbeitserlaubnisse sozusagen ausgelaufen waren. Und dann haben die sich mit der Polizei zusammengetan, ein Polizeiaufgebot bestellt, eine Abordnung der Migrationsbehörde. Und dann standen schon Busse parat und haben die Arbeiter weggefahren und die wurden quasi ausgewiesen. Das ist uns von einigen Arbeitern erzählt worden. Und auch die Polizei generell hat eben in diesem Klima jetzt auch, wo die Sicherheit eben an erster Stelle steht, sehr, sehr viele Passkontrollen gemacht auf der Straße, in der Metro und überall und auch auf den Baustellen natürlich. Und ganz oft, so wurde uns berichtet, bedeutet das dann auch, dass die Arbeiter zahlen müssen. Ob jetzt sie eine Arbeitserlaubnis haben, eine gültige oder eben nicht. Mhm. Sie müssen zahlen, sie werden zur Kasse gebeten.
Wer sind die Arbeiter? Mit was für Menschen hast du gesprochen?
Also meistens sind das eben Wanderarbeiter aus Tadschikistan, Usbekistan. Wir waren selbst als Autorinnen in Tadschikistan. Das ist eines der ärmsten Länder der ehemaligen Sowjetrepubliken. Wenn man so will, das Armenhaus Zentralasiens. Das Land hat es nicht geschafft, in den Jahren seit dem Zerfall der Sowjetunion eine eigene und widerstandsfähige Wirtschaft aufzubauen. Das heißt, gerade mal 30% oder so haben Arbeitsplätze. Die anderen müssen sich auf einem Arbeitsstrich mit Gelegenheitsjobs durchschlagen oder eben nach Russland gehen. Also alle Jugendlichen, die wir trafen, für die war es das Größte, irgendwann nach Russland zu gehen.
Die Theorie, die wir gerade schon gehört haben vom ARD-Terrorismusexperten Peter Neumann, ist eben, dass diese Arbeiter dann angeworben werden von Terrorismusorganisationen. In welchem Maße konntest du das feststellen, dass es passiert?
Also das haben uns viele Anwälte, wir haben mit 3 Anwälten gesprochen, die natürlich viele Mandanten haben. Also das ist etwas, was gewachsen ist. Also zum einen fühlen die sich wie Freiwild gejagt, sie sind zwischen allen Fronten, sie bewegen sich in einem rechtsfreien Raum und schotten sich da zum Teil auch ab und damit werden sie zu einer leichten Beute für eben die Anwerber von solchen radikalen Organisationen, die sich dann oft auch eben als Beschützer ausgeben und ihnen ja vom Dschihad, von der gerechten Sache erzählen. Sie sind dann empfänglich für etwas. Wir haben Werbevideos gesehen für Tadschiken, wo also ein ehemaliger General der Sicherheitskräfte in Tadschikistan, der ist 2015 übergelaufen zu den Dschihadisten und er sagt auch, wieso arbeitet ihr für die Ungläubigen, wieso lasst ihr euch wie Sklaven ausbeuten? Also er spricht sie ganz konkret an und wirbt für den Dschihad. Es heißt auch, dass viele von ihnen jetzt nach Afghanistan in Ausbildungslager gehen. Also die Gefahr ist sozusagen nicht vorbei und zum anderen vielleicht das noch, haben jetzt auch viele Angst vor den Rückkehrern. Also in Tadschikistan, aber auch hier. In Tadschikistan waren wir in so Dörfern, in einem beispielsweise, da sind 46 Männer nach Syrien gegangen, zum Teil auch mit den Familien, mit kleinen Kindern. Und jetzt hat man Angst vor den Rückkehrern. Weil natürlich, das hat auch der Terrorismusexperte Peter Neumann, den ich in London besucht habe, den ich dort interviewt habe, auch nochmal gesagt. Die kommen natürlich zurück mit einem Wissen, was sie vorher nicht hatten. Sie sind gestellt durch einen Kampfeinsatz, durch ein kämpferisches, kriegerisches Klima. Und das sind natürlich ganz andere Menschen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, na klar, mal ein Vanille-Flavor oder eine Karamellnote im Café. Das kann ganz lecker sein, aber Brokkoli-Geschmack, muss es in einen Café rein? Da sagt die australische Wissenschaftsbehörde ja. Sie hat ein Brokkoli-Pulver nämlich entwickelt und ein Café in Melbourne verkauft jetzt in der Tat Kaffee mit Brokkoli-Flavor. Warum? Weil es gesund ist. 2 Esslöffel davon sollen in etwa einer Portion Brokkoli entsprechen. Und Brokkoli ist eine wichtige Quelle eben für Ballaststoffe, Vitamine und Zink, was da alles so drin ist. Und die Australier können das angeblich gut gebrauchen, weil sie sowieso zu wenig Gemüse essen. Ich habe darüber heute mit Maike Ehrlichmann gesprochen. Sie ist Ernährungsberaterin und Ökotrophologin aus Hamburg. Wollte von ihr wissen, warum gerade jetzt der Brokkoli so angesagt ist.
Also Brokkoli war, muss ich sagen, glaube ich, auch ein Glücksgriff. Also für den Brokkoli war das toll, dass er als erster entdeckt wurde. Das war einfach das Forschungsobjekt schlechthin in der Krebsforschung. Da hat man geguckt, wer viel Gemüse isst, hat weniger so und so Krebs. Und da hat sich vor allem der Brokkoli herausgestellt. Und man ist es in der Forschung so, man macht eine Studie und dann machen die nächsten mit dem gleichen Gemüse weiter. Wer ein bisschen traurig und beleidigt daneben saß, war der Weißkohl, der gar nicht mehr angeguckt wurde. Also, im Brokkoli war damals so im Fokus das sogenannte Glucosinolat. Das ist ein Stoff, der gehört zu den sekundären Pflanzenstoffen und das ist der Stoff, den wir alle riechen, wenn Kohl gekocht wird. Also ich glaube, das kennt jeder. Wenn man irgendwo reinkommt in eine Wohnung, wo gerade Kohl oder Brokkoli oder Blumenkohl gekocht wird, dann riecht es so Kohl halt eben. Mhm. Das ist dieser ein bisschen stechende, beißende, leicht unangenehme Geruch. Und für den ist dieses Glucosinolat verantwortlich. Das ist ein Stoff, der in der Pflanze die Pflanze schützt. Und wenn wir ihn aufnehmen, absolut ungefähr alles schützt. Zellschutz vor allem, also ist stark antioxidativ und wirkt aufs Immunsystem und wirkt eben auch hemmend auf das Tumorwachstum. Das war der berühmte Durchbruch für den Brokkoli.
Okay, und das sind im Endeffekt auch dann die Vorzüge, dass man sagt, okay, hat entzündungshemmende Eigenschaften, ist gut fürs Immunsystem. Ja, weil
genau.
Sie nicht
antiinflammativ gehört mit dazu, ganz genau.
Okay.
Ganz genau.
Mhm. Und dann kann man wirklich sagen, nimmt man ein bisschen von diesem Pulver, von diesem Brokkoli-Pulver und dann braucht man kein Gemüse mehr essen, oder wie ist es?
Ja, gute Frage. Also zum einen ist die Frage, wie lange diese sekundären Pflanzenstoffe überleben. Also ob die in dem Pulver, diesen ganzen Pulverisierungsprozess überleben. Da bin ich jetzt nicht die Spezialistin für. Das müsste man nachgucken, weil manche kommen mit Hitze und mit Druck und mit all dem nämlich nicht gut klar und sind dann zack verschwunden oder weniger wirksam. Und der nächste Aspekt ist, wir haben gesehen, dass die verschiedenen Stoffe, gerade diese sekundären Pflanzenstoffe von Gemüse, untereinander in Wechselwirkung treten. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Brokkoli mit einer Zwiebel esse, wirkt das komplett anders als ein Brokkoli alleine. Ein Beispiel dafür, wo ich Zahlen hätte, wäre Avocado und Tomate. Die haben ja auch antioxidative Wirkung durch ihre Stoffe. Und isst man sie zusammen, wirken sie so ums 100-fache stärker. Und bei schwarzem Pfeffer und Kurkuma ist es sogar laut einer Studie 2000 Mal so stark. Mhm. Ja, diese antioxidative und antientzündliche Wirkung. Das heißt, wenn ich jetzt nur das Brokkolipulver nehme, verschenke ich vielleicht was. Weil hätte ich den Brokkoli mit einer Currysoße gegessen und dazu da drin ein paar Zwiebeln, dann hätte ich halt vielleicht 4000 Mal so viel davon gehabt.
Und wie sieht es da aus, wenn man dieses Brokkolipulver, so wie es in Australien anscheinend auch gemacht wird, in den Kaffee einrührt?
Da ist meine erste Frage ist natürlich, wie verändert sich die Farbe, aber gleich danach dann auch, wie verändert sich der Geschmack, weil gerade wenn dieser Stoff da drin wirksam sein sollte, dann müsste er auch noch so nach Kohl riechen, wie wir das kennen. Und das stelle ich mir jetzt höchst unangenehm im Latte Macchiato vor.
Ja, muss man mögen. Nettes Flavor. Aber von den Inhaltsstoffen bleibt da alles gleich, ja? Also auch dieses Pulver, weiß ich nicht, wenn es irgendwie Hitze ausgesetzt wird.
Wenn es dann nochmal in die Hitze kommt,
ja.
Ne? Es gibt bei den sekundären Pflanzenstoffen einige, die können das ab und einige, die können es nicht ab. Aber generell kann man sagen, je höher verarbeitet ein Lebensmittel ist, desto weniger wirksam ist es. Und ein Pulver, was halt schon ne, getrocknet und pulverisiert und gelagert und dann nochmal aufgerührt wird, dem spreche ich jetzt nicht mehr die volle Wirkung zu.
Sagt die Ernährungsberaterin Maike Ehrlich, Mann, Brokkoli in Pulver oder ganz normal halten wir also fest, ist gesund und auch in Kombination mit anderen Kräutern oder Gewürzen. Und ja, Entschuldigung, die Qualität der Leitung, die war auch ein bisschen Brokkoli.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.